Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme.
Und Serien. Serien. Heute ein großes Thema.
Ja, Main Attraction könnte man sagen. Ja, wir haben nämlich natürlich die neue Folge Euphoria gesehen. Wir nehmen heute am Sonntag auf, nicht am Montag. Deswegen haben wir jetzt wenn die Folge rauskommt, die neueste Folge Euphoria noch nicht gesehen. Mhm. Werden wir noch nicht gesehen haben.
Ja.
Deutsch.
Exactly. Ja.
Guter Start auch schon.
Wir werden nochmal dann zurückkommen zu Euphoria in Zukunft und dann auch das Staffelfinale besprechen.
Korrekt.
Versprochen.
Ja. Dann, du hast auf Campus bei Amazon geguckt.
Ja.
Ich hab's
versucht.
Hab da dann aber nicht so die Priorität leider drin gesehen und hatte dann nämlich die Priorität eher bei Half-Man bei HBO.
Die ich jetzt auch angefangen habe, noch nicht ganz so weit gekommen bin, aber drei Folgen habe ich jetzt gesehen.
Ja, und fünf sind gerade raus. Es gibt insgesamt sechs, also hast du schon...
Hab ich gut nachgearbeitet.
Ja, genau. Wollen wir mit Euphoria anfangen?
Ja, würde ich sagen.
Ach so, wir haben noch vergessen zu sagen, wir haben auch noch gesehen, die Pro-Shots, also die Aufnahmen von dem Theaterstück All My Sons und von dem Broadway-Musical Merrily We Roll Along. Das ist so schwer zu sagen, somehow.
Das ist wirklich einfach Zungenbrecher.
Ja, um die geht's dann auch noch.
Sag das fünfmal ganz schnell.
Nee.
Schade.
Kriegst du ja schon einmal nicht hin.
Fair. Starten wir mit Euphoria.
Ja. Wir mussten eben noch mal kurz sprechen und überlegen, was überhaupt nochmal in dieser Folge passiert ist, weil das ist uns bei allen Folgen jetzt bisher immer so gegangen, dass wir ganz schnell wieder vergessen haben, was überhaupt passiert ist.
Ja, und das Ding ist, dass ja ganz viel passiert. Es passiert ganz viel. Aber irgendwie kann man sich das nicht merken, weil es einerseits, glaube ich, einfach zu überladen ist.
Mhm.
Da passiert dann zu viel. Es passiert auf andere Art und Weise auch zu viel so Repetitives.
Mhm.
Und das ist mir einfach ein bisschen zu aufgebauscht. Also es catcht mich ja sowieso auch von der Story nicht und auch von der Emotionalität nicht. Und deswegen, also es ist halt wenig da, woran ich mich klammern könnte, woran meine Gehirnzellen, meine Erinnerungen sich irgendwie dran klammern könnte. Und deswegen fliegt das so an mir vorbei. Und das hatte ich bis jetzt bei jeder Folge.
Mhm. Auch weil, was wir ja schon jetzt auch x-mal gesagt haben, aber das ist halt einfach nicht mehr so wirklich Euphoria ist. Also die Charaktere, die man eigentlich irgendwie kennen und auf eine Art lieben gelernt hat. Also nicht, dass man die jetzt alle toll und super findet und die supportet, aber halt so, man hat ja schon Mitgefühl dann auch für die und so weiter.
Und man konnte nachvollziehen, welche Handlungen woher stammt.
Ja, und das war halt alles in diesem Kontext von diesen Charakteren. Und das ist jetzt halt so ausgeufert, dass, ja, auch wenn natürlich diese Charaktere immer noch da sind, die Handlung aber so weit weg, also und sich immer weiter gefühlt von Euphoria entfernt. Also diese ganze Storyline mit Rue jetzt, dass sie da diesen DEA-Agenten hilft und jetzt dann eine Red quasi ist, oder nicht nur quasi, sondern sie ist eine, um halt ihren eigenen Arsch irgendwie zu retten. Und dann diese ganze Glaubensfrage, die bei ihr da jetzt mit reinkommt, wo dann jetzt in dieser Folge ja auch so an vielen Stellen so mit dann ja auch dieser Schlange und so weiter viel so biblische Sachen oder so sehr symbolische Sachen mit drin sind, dann am Ende mit dem Baum.
Allein die Tatsache, dass sie
in der Kirche
war
ja.
Und da dann dieses endlos lange Gespräch mit ihrer Mutter führt und man denkt so, okay, sie hört nicht auf, so, haben sie das wirklich tun lassen, eine halbe Stunde da irgendwie in dieses Telefon zu reden und dann denkt man, okay, die Mutter, die wird einfach gar nicht gezeigt und am Ende sieht man sie einmal und da war ich so, dann hättet ihr es einfach auch ganz lassen können.
Ja, ich finde so one-sided telephone calls immer schwierig, also die können sehr schnell sehr schlecht einfach sein. Es gab mal von so ein Broadway-Special von Nick Kroll, der auch hier Big Mouth gemacht hat mit war das John Mulaney? Ja, zusammen, Oh Hello hieß das. Und da haben die sich halt auch über so Tropes in so Hollywood-Filmen und sowas lustig gemacht. Und halt auch diesen One-Sided Telephone Call. Und wie ridiculous das halt ist, weil du halt diese, alle Informationen irgendwie von dieser einen Person ausgehend in diesen Anruf packen musst.
Ja, und dadurch wirkt es total unnatürlich, weil das, was quasi auf der anderen Seite gesagt wird, muss nochmal aufgegriffen werden. Ja. Wie damals bei Shakespeare so, ah, guck mal, diese Sterne am Himmel, während es halt tagsüber irgendwie da gespielt wird, aber halt um irgendwie diese Informationen zu übertragen, zu übermitteln, die nicht sichtbar sind in diesem Moment. Und genau das passiert. Es wird alles quasi wiederholt.
Ja.
Und es wirkt dadurch einfach unnatürlich.
Ja, und ich weiß ja nicht, ob das jetzt so da intendiert war, dass die Mutter, also Leslie? Heißt sie Leslie? Naja. Dass die dann halt am Ende quasi so als Reveal einmal gezeigt wurde. Und dann dachte ich, oh, und jetzt sieht man, wie Bishop ihr gegenüber sitzt.
Ja.
Oder sowas.
Aber auch
nicht. Aber das kam ja dann auch nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt, sowas in die Art. Und das jetzt halt dadurch schon mal so ein bisschen angeteasert wurde.
Das Problem ist, dass ich mir das in dieser Staffel eigentlich nicht wirklich denken kann, weil es gibt so viele Momente, die irgendwie, oder so kleine Storylines, die starten, aber die sofort im Keim erstickt werden. Danke, dass du mir mit meinen Sprichwörtern hilfst. Ein bisschen schwierig für mich immer. Aber ja, es passiert ja andauernd und deswegen weiß ich nicht, ob ich darauf vertrauen kann, dass das jetzt irgendeinen Sinn hatte und für mich wirkte das jetzt einfach wieder.
Ja, weil auch diese Glaubenssache bei Rue, das war so, irgendwie war das ein Thema und dann war es irgendwie wieder nicht so wirklich ein Thema. Und jetzt ist es aber ja sehr deutlich und präsent.
Ja.
Aber
kam jetzt wieder aus dem Nichts.
Ja, und da bin ich jetzt gespannt, weil so vom biblischen Hintergrund her ist ja, also, ne, da ist dieser Baum, der da in Flammen ist, und in der Bibel ist es halt ein Busch, durch den Gott dann mit Mose,
Mose und Moses heißt dann das Buch, glaube ich.
So, kommuniziert.
Sollte ich wissen, gut.
Und Mose daraufhin ja dann eben dieser Befreier von Sklaven wird. Und da bin ich jetzt, okay, also wird Rue dann jetzt irgendwie da dieses ganze Drogenkartell aufschütteln?
Oder und alle Sexarbeiter.
Ja, so die SexarbeiterInnen und die ganzen Freiheit führen. Die Drug Mules, also die halt in sich die Drogen transportieren, wie sie es ja am Anfang der Staffel auch gemacht hat. Will sie die jetzt dann alle befreien? Ist das jetzt, denkt sie jetzt, dass das ihr Calling ist? Oder was ich an sich, ist ja auch wieder irgendwie spannend. Und so, das meinen wir auch schon mal, so dass da an sich spannende Elemente irgendwie drin sind. Aber es ist einfach, es ist eine andere Serie.
Ja.
Und als eine andere Serie könnte das in Ordnung sein. Wäre trotzdem jetzt nicht meine Lieblingsserie. So.
Ja.
Aber
auch als andere Serie bräuchte ich trotzdem noch mehr. Ja. Also das sind gute Storylines vielleicht, die so angeschnitten werden. Aber wie gesagt, also die führen ja nirgendwo hin. Und, und selbst wenn es total losgelöst von Euphoria wäre, brauche ich einfach mehr, um sagen zu können, dass es gut ist. Und im Kontext von Euphoria ja sowieso nicht.
Ja, so. Und dann haben wir am Anfang noch diese Flashback-Sequenz zu Alamo, wie er so geworden ist, quasi wie er jetzt ist. Aber da ist auch irgendwie, also ich habe von schwarzen CreatorInnen auch gesehen, dass das schon wieder eine sehr so Fetishizing und stereotypische Darstellung ist von vor allem dann ja schwarzen Frauen auch. Und
passend dazu habe ich auch gesehen, auch von schwarzen CreatorInnen, dass auch da mehr die BIPOC immer durch so ganz schlimme Phasen gehen müssen. Ja. Dass weiße Charaktere davon so ein bisschen bewahrt werden. Okay, was da hier jetzt gerade abgeht, sonst noch so, klar auch, aber das noch irgendwie so tiefgehender sich anschaut. Also da gab es viel Kritik im Internet.
Ja, also da ist ja auch dann immer dieser Vergleich zu Kat in der ersten Staffel. Mhm. So ihr Trauma war, dass sie im Urlaub war, zu viele Pina Coladas oder so, was das war, getrunken hat.
Deswegen,
dadurch dann an Gewicht zugenommen hat und daraufhin dann halt irgendwie gemobbt wurde. What do you mean? Ja, also wir sind gespannt auf jetzt die letzten beiden Folgen, die dann ja jetzt noch herauskommen. We don't think they will land this plane, aber mal schauen. Nein. Vielleicht werden wir ja noch überrascht vom Gegenteil.
Ja.
Wohingegen, ich glaube schon, na okay, wollen wir erst Off-Campus oder Half-Man machen? Wollen wir wieder ein Sandwich machen?
Okay, wir machen ein Sandwich.
Okay. Wohingegen, ich glaube, dass Plane schon noch ordentlich gelandet werden wird, ist bei Half-Man.
Ja.
Ja, neue Serie bei HBO Max kommt, die neuen Folgen kommen immer freitags raus, also es hat quasi den The Pitch-Slot übernommen.
Den du in- und auswendig kennst.
Ja, naja.
Ja, natürlich.
Naja. So, die ist von Richard Gadd, diese Serie. Der hat Baby Reindeer auch gemacht und daher auch mitgespielt und so weiter. Wir haben das beide nicht gesehen. Das ist auf unserer List of Shame.
Ja, ja, wirklich.
Wir wollen das beide noch gucken.
Wir werden es nachholen. Ja. Vor allen Dingen nach dieser Serie jetzt.
Ja.
Serie. Vor allem nach dieser Serie jetzt.
Darum geht direkt mein Siri an.
Hat's reagiert?
Ja. Also, worum geht es denn bei Half-Man? Es spielt in Schottland. Es geht los mit der Hochzeit von dem einen Charakter, von Niall. Und sein, in Anführungszeichen, Bruder taucht auf. Wir lernen dann recht schnell, das ist kein Stiefbruder so oder Halbbruder, sondern einfach die Mütter der beiden sind zusammengekommen und haben halt jeweils einen Sohn mit in diese Beziehung gebracht. So, und der taucht bei dieser Hochzeit von Niall auf. Und dann kommt es da zu Turbulenzen und auch zu Gewalt vor allem. Und wir lernen dann eben in so, naja, chronologisch quasi arbeiten wir uns von deren Jugend dann zum heutigen Tag so ein bisschen durch. Und wir lernen dann eben über Niles und Ruben, so heißt der Bruder, über deren Beziehung und wie die überhaupt ineinander eben so richtig in ihr Leben gekommen sind und was das dann für Folgen hatte und was das für eine toxische Beziehung ist.
Ja, diese Rückblicke, die dann chronologisch passieren, die sind immer eingebettet quasi in der Gegenwart, also Anfang der Folge, Ende der Folge oft. Und erste Folge direkt beginnt schon sehr doll.
Sehr intensiv.
Sehr intensiv. Und da ist man irgendwie gar nicht so richtig darauf vorbereitet, was einen jetzt erwarten wird. Ich hatte mich auch vorher nicht informiert. Ich habe dir einfach geglaubt, dass ich da mal reinschauen sollte. Und da hat man sofort so ein Gefühl, so ein Brett gegen den Kopf geschlagen bekommen. Und ich war so, okay, jetzt bin ich hier drin. Jetzt gucke ich mal.
Ja, ich habe den Trailer irgendwie gesehen, weil der bei HBO dann halt auch lief als Werbung.
Ich habe meistens immer nur wenn du pausiert hast.
Ja, diesen Pause-Screen. Ja,
genau, das hatte ich immer nur gesehen.
Und dann hatte ich aber bei Twitter irgendwie einen Tweet gesehen, wo jemand meinte, dass die Schauspieler, es war nicht genau definiert, ob das jetzt von den Jüngeren oder von den Älteren waren oder so, aber dass die in der Serie gar nicht so den queeren Subtext gesehen hätten. Wo ich nicht weiß, ob damit weil ich weiß halt nicht, auf welches Interview sich das bezieht. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden dann. Ob das so gemeint ist, im Sinne von, es ist kein Subtext, sondern die Queerness ist Text. Oder ob die es halt wirklich einfach nicht sehen. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Also das sieht ist ja sehr deutlich. Also es wird ja thematisiert.
Ja, so deswegen glaube ich, war das halt eher so gemeint, aber ich weiß es halt nicht. Und dann war da eben noch ein Clip mit dabei, auch aus der ersten Folge, wo die beiden Brüder nebeneinander in dem Zimmer, dass sie sich dann teilen müssen, aufwachen. Ja. If you know, you know.
I know, I know.
Und da war ich so, oh, interesting.
Ja. Ja.
Und dann habe ich es halt eben angefangen zu gucken. Ich musste ein bisschen reinkommen bei der ersten Folge, war dann aber ab der zweiten oder ab der dritten Folge war ich dann so richtig hooked. Ja, ich finde, es macht sehr Spaß, irgendwie das zu gucken. Also, weil es einfach so gut ist. Also, es macht keinen Spaß im Sinne von, haha, das ist aber cool, sondern es ist schon sehr intensiv und anstrengend auch auf eine Art. Du hast jetzt 3 Folgen geguckt. Genau, ja. Ich habe 5 Folgen geguckt. Was ist so dein Take?
Ich fand es am Anfang sehr interessant, weil ich nicht genau wusste, wohin die wollten, auch mit diesem queeren Subtext oder Text, inwiefern man das sehen will, aber halt eben von so einer Chemistry, die da irgendwie ist, auf eine Art und Weise, nicht unbedingt eine gute, aber da ist auf jeden Fall irgendwas in der Luft. Würde ich
ja, unterschreibe ich mal, so.
Da ist irgendwas und man kann aber am Anfang noch nicht so richtig pinpointen. Und im Vergleich zu der Gegenwart auf dieser Hochzeit, die erste Szene, die man zwischen diesen zwei Brüdern in Anführungszeichen sieht, auch da ist irgendwas und du kannst es nicht richtig definieren.
Ja.
Und ich war so richtig, okay, in welche Richtung geht das denn jetzt?
Vor allem auch so, was man fragt sich dann so richtig, was deren Beziehung, also wie die sich über die Jahre entwickelt hat und wie sich diese Dynamik, die da in dieser Szene dann direkt so sehr greifbar wird, wie die sich halt geäußert hat. Und ja, also ganz, ganz spannend. Vor allem dann mit dem Ende der 4. Folge gibt es dann so einen kleinen Reveal. Und ich war einfach, ich war schock.
Ja, du hattest mir so eine Reaction.
Nee, das war bei Folge 5. Nee, war das 5? Weil da war so weiter. Ja, so bei Folge 5, da saß ich hier wirklich mit offenem Mund und Augen weit aufgerissen und war so, Hilfe.
Es ist auch einfach eine Serie, also viele Serien, da pausiere ich, weil es so cringe ist. Hm. Es gibt aber auch Serien, da passiert dann gerade was und ich bin so, oh Gott, ich muss einmal kurz durchatmen. Und das ist hier der Fall. Mhm. Ich habe schon öfter gestoppt, weil ich einmal so mich irgendwie darauf vorbereiten musste.
Ja, ging mir aber auch so, dass ich kurz war, okay, kurz war, Handypause.
Ja, sehr intens, aber auch da sehr intens, weil es so gut gespielt ist.
Ja, und so gut geschrieben auch. Ja. Zum Teil auch, also meistens unaufregend gefilmt, aber zum Teil auch schon ein paar schöne Einstellungen damit drin. Also es spielt halt in Schottland, wie gesagt, und ist dann ab den 80ern so ungefähr, bis dann eben jetzt heute ist. Ich weiß nicht, wann genau die Hochzeit sein soll, aber heute ist.
Ja. Aber dadurch, dass der Inhalt so halt so intensiv ist, muss da auch gar nicht mehr nochmal so irgendwie sowas Krasses, Filmisches dazukommen. Ja. Weil ich glaube, dann würde das halt von diesen Emotionen, die da drin stecken, oder auch manchmal subtile Energien, wenn ich das jetzt einfach mal so, dann würde das vielleicht gar nicht so stark sein.
Ja, weil halt wirklich die Performances stehen im Vordergrund und die carryen halt auch einfach. Also auch der ganze Cast, auch das Casting von den Jüngeren zu den Älteren ist fantastisch. Also es gibt da auch zwei weibliche Charaktere, die eher so Side-Characters sind und als ich bei den beiden, man sieht die halt zuerst, wenn sie jung sind, dann später, wenn sie älter sind. Und bei beiden war ich so, okay, crazy, weil das halt so gutes Casting ist. Das ist so ein bisschen Emilia Carey, Olivia Cooke Vibes bei House of the Dragon. So gut.
Ja.
Also ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt. Und ich bin jedes Mal wirklich einfach überrascht. Und das hatte ich dir auch schon gesagt, wie wandelbar Jamie Bell ist. Jedes Mal bin ich so, ist das dieselbe Person?
Ja, genau.
Und ich meine, it's his job, aber es ist halt, ich bin jedes Mal on the floor.
Ja.
I'm floored.
Ja, weil der spielt halt den anderen Bruder im Erwachsenenalter.
Niall.
Niall, ja, auf dessen Hochzeit wir da sind. Ja.
Ja.
Also, wie gesagt, freitags bei HBO Max. Sehr empfehlenswert. Also ohne jetzt natürlich zu wissen,
wie es endet.
Aber es ist ja nur noch, für mich ist es ja nur noch eine Folge, die fehlt.
Ja.
Bis
die rauskommt, habe ich auch die zwei
noch,
die du schon, die du schon geguckt hattest oder die aktuell auch einfach draußen sind.
Ja.
Kriege ich bis dahin hin.
Ja, also definitiv eine Empfehlung.
Ja.
Weniger empfehlenswert.
Ich würde sagen, wir ziehen nochmal dann in Zukunft noch mal ein kleines Fazit
Ja, definitiv.
Zu Half-Man. Ja, jetzt kommen wir zu einer Serie auf Amazon Prime, die doch viele Fans hat. Hat mich gewundert, aber gut. Off Campus. Basiert auf der Buchreihe von Luisa Levy. Es geht um eine Musikstudentin Hannah, die im College den, ja, auf den Eishockeystar Garrett trifft. Hannah ist ziemlich in so einen Musiker verliebt und dann sagt Garrett, komm, du gibst mir Nachhilfe, ich mache dir ein bisschen eifersüchtig für dich mit mir. Und ja, wie man sich denken kann, mögen die beiden sich
Liegen da die
dann,
Funken?
genau, ich hab nach dieser Formulierung gesucht, aber again, nicht gefunden. Oh, Wunder, Wunder.
Dafür hast du ja mich.
Und dann gibt es da aber noch so einige Hürden und Probleme, die sich herausstellen. Und zwar so Garretts Kindheit, seine Beziehung zu seinem Vater, aber auch ein traumatisches Erlebnis, das Hannah erleben musste. Und das spielt auch in die Dynamik, aber auch ja, in diese Geschichte rein. Und dann gibt es auch noch Ellie, Hannahs beste Freundin, und Logan, Garretts bester Freund, die da auch noch Charaktere spielen. So, ja, also so, Ellie hat auch eine ganze Geschichte in dieser Serie, die auch einiges an Platz annimmt. Logan eher weniger, soll jetzt in der zweiten Staffel aber seinen Love Interest bekommen.
Ist doch einfach, eigentlich ist so ein bisschen so heated rivalry mit straight people.
Ja, und das ist mein Problem. Also, ich habe viele, viele Videos gesehen auf Social Media, wo dann halt über diese krasse Chemistry gesprochen wird und so. Für mich war es eher cringe. Ich bin ehrlich, für mich war das cringe. Da musste ich dann Pause machen, weil es cringe war. Oder so ein paar Sekunden vorspulen, weil ich konnte es mir nicht geben. Ich wusste halt genau, was passieren wird. Ich wusste, was gesagt werden wird. Und ich war so, ich bewahre mich davor. Das war mir dann einfach too much, zu viel für meinen Seelenfrieden. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich einfach, weiß ich nicht, straighte Liebe nicht attraktiv finde. I don't know. Aber ich habe da keine Chemistry richtig gespürt. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele andere Menschen mir da Unrecht geben werden. Aber für mich hat das einfach nicht so gut funktioniert. Weil zum Beispiel bei Heated Rivalry, es gab keinen Moment, der cringe war. Ja, aber nicht auf so eine typisch Liebesgeschichte. Das ist so. Aber die hat sich jetzt ja, weiß ich nicht, in so ganz viele andere Liebesgeschichten in genau dieser Art irgendwie so eingereiht und hat mir nicht so viel gegeben. Viele Sachen waren doch sehr klischeehaft, teilweise auch wichtige Themen, die angesprochen wurden und angekratzt wurden, aber ich weiß nicht, ob das für mich die richtige Art und Weise war, damit umzugehen, ob das nicht manchmal dann doch auf eine Art und Weise zu oberflächlich war. Also wenn man so große Themen aufmacht, dann finde ich, muss man die auch gut aufarbeiten. Hier nicht der Fall, was ich von so einer Serie aber auch nicht erwarte, aber dann bin ich wieder so, why make it that big? Und was ich einfach ein bisschen problematisch finde, die gute Ella Bright, die die Hannah spielt, sie ist 19 Jahre alt. Der Schauspieler von Garrett Belmont Camelli ist 28. Like, she's barely legal. So. Natürlich, es gibt immer krasse Altersunterschiede bei so Serien, bei Filmen. Das ist ein Ding, das weiß ich. Aber hier hattest du doch bestimmt die Möglichkeit, das ein bisschen more age-appropriate dann zu machen. Kannst du mir nicht sagen, dass du niemanden in seinem Alter gefunden hast?
Beziehungsweise halt, also das, was ich davon gesehen habe bisher, wirkt sie sehr sexualisiert. Also so, her boobs are out. Always. Und so, und das ist halt, finde ich, also so, es wirkt so sehr male gazy.
Ja, und dafür, dass das halt aber eine Serie für hauptsächlich Frauen ist. So, es gibt dann die Szenen mit den schwitzigen Männeroberkörpern. Zu viele davon, hätte ich jetzt nicht sehen müssen, aber die Ironie ist, dass man sie aber nie, also man sieht ihre Brüste nie ganz.
Hm.
Und von ihrer besten Freundin und einer anderen Love Interest von Garrett sieht man
ja
die Brüste. Und trotzdem ist das irgendwie weniger sexualisiert
ja
für mich.
Also, weil, ja.
Und auch, also...
Es gibt auch, also ich habe bei TikTok gesehen, dass es Diskurs gibt über ihren BH und dass ihr BH einfach halt schlecht sitzt und dass es richtig blöd ja. einfach ist.
Ja, das habe ich auch gesehen. Und was für mich auch einfach so ist, also ihre beste Freundin zum Beispiel, die hat dann irgendwie Dessous an und man hat ihre Brüste gesehen und all das. Und ja, es ist auch sehr sexualisiert und sehr plakativ sexualisiert, aber halt in irgendeiner Art und Weise doch so ein bisschen selbstbestimmt. Oder ich kann das dann auch irgendwie in diese Kategorie schieben. Bei Hannah ist es aber, dass sie dann eher wie halt eben, sie ist so ein bisschen naiv, sie ist noch ein bisschen unerfahrener, sie ist noch ein bisschen so in manchen Situationen dann einfach auch so ein bisschen jünger und unreifer und so porträtiert und sie dann aber gleichzeitig zu sexualisieren. Ich glaube, das ist dann der Kernpunkt, wo das für mich problematisch wird. So macht das eine oder das andere, also so verkindlichen eh immer schwierig.
Ja.
Aber so, das passt dann für mich nicht zusammen.
Ja.
Und ich hatte jetzt irgendwie das Casting gesehen für die Love Interest von Logan, dem besten Freund von Garrett. Und sie ist älter als die Schauspielerin von Hannah.
Mhm.
Also ich glaube, die ist irgendwie 23 oder so.
Mhm.
Irgendwie Anfang 20. Aber die sieht noch jünger aus. Also er ist irgendwie 25, aber sie sieht, der Unterschied zwischen den beiden sieht einfach so drastisch aus.
Mhm.
Es ist jetzt egal, wie alt die beiden sind, aber wenn man die nebeneinander stellt, bin ich so, das sieht jetzt aus, als ob da 10 Jahre dazwischen sind.
Ja, und halt so, vielleicht dazu einmal zu sagen, wir sind nicht gegen Age Gap, aber Age Gaps sind, je jünger man ist, desto krasser ist halt eine Age-Gap einfach. Also da sind dann halt schon weniger Jahre irgendwie doller, als wenn man ein fully developed frontal lobe hat. So.
Ja, auf jeden Fall. Und dann Machtgefälle und all das. Ja. Und ja, auch wenn die sich alle dann super am Set verstehen, whatever, aber ja, ich fühle mich immer so ein bisschen icky, wenn ich das...
Weißt du, ob die Intimacy Coordinators hatten? Aber bestimmt.
Safe. Ja, safe kann hatten ich mir nicht vorstellen. Die, aber...
Ja, aber es ist einfach immer so ein bisschen...
Ja, viele Sexszenen.
Ja. Ist halt so
eine... Gucken.
So, also ich habe eine halt gesehen, also ich habe halt die erste Folge gesagt, angefangen und ich war so...
It's giving me nothing.
Okay. Ja, irgendwie, ja. Es ist so eine Serie, die so versucht, hihihuhuhaha zu sein. Mhm. Aber dann halt nicht mal, also nicht gut genug einen da so irgendwie in den Bann zieht. Oder mich zumindest dann nicht. Also viele Leute ja schon, deswegen wir sind da ja, glaube ich, in der Minderheit.
Ja. Und darüber reden wir persönlich immer sehr viel über Slow Burn, wie wichtig das ist. Und ich verstehe, dass dieses Buch irgendwie darauf basiert, dass ja erst, ne, das ist überraschend, dass die sich dann verlieben und dann kommen aber die ganzen Probleme, die irgendwie noch facen müssen.
Mhm.
Aber mir ging das dann auch zu schnell. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die zweite Folge war oder so, oder die dritte, aber es ging wirklich so rasch, dass die dann da madly in love waren und ich war so, this is not working for me.
Und das ist ja auch wieder, wenn man das mit Heated Rivalry jetzt vergleichen möchte, Heated Rivalry ist halt auf dieser sexuellen Ebene natürlich kein Slowburn, weil es da sehr schnell zackig ne, losgeht, aber auf der emotionalen Ebene zieht sich das ja und da hast du halt diesen Slowburn, die Tension, diese Unsicherheit und so weiter, was halt uns beiden einfach, dass wir gucken das einfach gern, weil wir das entertaining finden, weil wir das spannend finden.
Ja.
Das heißt, wenn dann einfach so, und was war das für ein schlechter Schnipser? Ich kann nicht gut schnipsen, Fun Fact. dann ist einfach so, ja, okay.
Ja.
So
give me the one or the other thing.
Ja.
Also, ja, nee. Nee, war nicht kein Slowburn. War kein Slowburn emotional, aber auch nicht sexuell. Und also es ist... nee.
Ja.
Nee.
Aber das muss ich noch kurz sagen, der eine Kumpel auch da von diesem Garrett wird gespielt von Jalen Thomas Brooks. Das ist Nurse Mateo von, genau, The Pitt. Der hat aber nicht so viel Screentime, glaube ich. Aber ja, das muss ich noch loswerden.
Ich habe ihn nicht erkannt. Also, ich hatte ja nur ein, zwei, drei paar Folgen mit dem Brooke the Pitt. Und ich war so, ja, irgendwie kenne ich den. Und dann habe ich das gerafft, als ich Videos gesehen habe auf Social Media. Was ich ja auch nicht verstehe, warum mein Instagram meint, mir
Den Content
diesen
jetzt,
Content
ja.
auszuspielen, obwohl ich niemals irgendwie danach gesucht hatte oder gesagt habe, dass mir das gefällt. Es gibt andere Sachen, die ich sehen will.
Ja. Gut. Dementsprechend Amazon Prime, wenn ihr da Bock drauf habt, ganze Staffel ist raus, zweite Staffel wird es geben.
Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die es ganz toll finden.
Ja.
Shoutout an meine Schwester. Sie hat das, keine Ahnung, jetzt dreimal geguckt. Also, ne, whatever floats your boat.
Ja.
It just wasn't for me.
Ja, Heated Rivalry for straight people halt.
Ja, we are not straight.
So.
Sorry.
So, kommen wir jetzt zu den Theaterstücken oder dem Theaterstück und dem Musical. Wir haben jetzt gerade heute All My Sons geguckt. Das war auch vom National Theatre produziert. Die haben auch einen Streaming-Service. Da, ich glaube, das Abo kostet auch so 10 Euro oder sowas. Und dann hat man da aber eine ja, recht große Bandbreite an Theaterstücken, die man sich da angucken kann, die halt so recently auch ja, auf dem West End dann waren. Wir haben jetzt All My Sons geguckt. Das war auf dem West End letztes Jahr ab November. Da war ich nämlich auch da am Start, korrekt, ja. Ich war bei der zweiten Preview, also am zweiten Abend da und die haben aufgeführt All My Sons. Das ist ein Stück von Arthur Miller und hier jetzt inszeniert von Ivan Van Ho. In den Hauptrollen haben wir Bryan Cranston, ne, Heisenberg von
Breaking Bad.
Breaking Bad, korrekt. Dann Marianne Jean-Baptiste. Die beiden spielen ein Paar. Und dann, und ich gehe einmal ein bisschen kurz den Cast durch, dann haben wir Papa Essidu oder so. Der spielt zum Beispiel jetzt auch in dieser Harry Potter Serie mit, da spielt er Snape. Dann,
Schwierig.
ja, der spielt deren Sohn. Dann haben wir Tom Glen Carney.
Vielleicht hat ihn einen kleinen Crush.
Don't air my business.
Das hätte man jetzt auch gar nicht rausgehört von
Nee.
deiner Reaktion.
Jedenfalls kennt man den aus House of the Dragon, da spielt er Aegon. Hayley Squires ist noch mit dabei und ja, dann noch andere, die dann weniger relevant sind. So, worum geht es denn aber in diesem Stück eigentlich? Das Stück ist ja Commentary on the American Dream, spielt nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem der Familienvater, gespielt von Bryan Cranston, mit Flugzeugteilen ja ganz gut Geld verdient hat und er sich jetzt mit seiner Frau dann ja sehr komfortablen Lebensabend vielleicht noch nicht, aber eine komfortable. Wobei, nee, arbeitet der nicht sogar noch?
Der
Ja,
arbeitet
der
noch.
arbeitet noch, aber naja.
Der will nur seinen Sohn mehr rein
Ja, genau.
integrieren in die
Genau.
Führung.
Die haben nämlich eigentlich zwei Söhne, beide waren auch im Krieg. Der eine gilt aber jetzt seit über 3 Jahren als verschwunden, vermisst. Dass es gegebenenfalls die Realität ist, dass er nicht mehr lebt, möchte die Mutter aber nicht akzeptieren. Weshalb dann auch, dass für sie ganz außer Frage steht, dass jetzt der noch verbleibende Sohn die, naja, ehemalige Freundin, Partnerin von eben dem verschwundenen Sohn heiraten möchte. Ist ja auch ein bisschen eine spannende Konstellation, dass sie erst mit dem einen Bruder war, der dann im Krieg irgendwie verschwunden ist und sie dann jetzt potenziell den anderen Bruder heiratet.
Da gibt es so einige Serien darüber.
Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen,
Ja,
ja.
ein Bruderding, ja.
Ja.
It's a thing.
Ja. Sehr intensives Stück.
Ja.
Finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie dieser Plot sich entwickelt, weil man wird da so ein bisschen reingeworfen und ist erstmal so, okay, was. Und dann kommt wirklich so Stück für Stück, peu à peu, kommen immer mehr Informationen dann zutage und man versteht immer mehr, worum es geht, was überhaupt die Thematik so richtig ist und sieht dann eben auch immer mehr diese Kritik an, eben dem American Dream. Ja, Trigger Warning, Mental Health Issues, I guess. So.
Ja,
ist schwer zu sagen, ohne das zu spoilern, weil es dann eben halt so ein paar Reveals gibt, die Narrative da sehr aufrütteln.
Ja.
Ja, ich habe es jetzt halt zum zweiten Mal gesehen. Ich fand es jetzt beim zweiten Mal auch immer noch sehr, sehr gut. Es war live natürlich, war es halt besser. Ich saß auch ganz vorne und es war einfach toll. Hab danach schön ein Foto mit Bryan Cranston und ein Autogramm mir abgeholt. Fantastisch. Die anderen sind alle einfach gegangen.
Frech.
Das war ziemlich frech. Ich wollte nämlich eigentlich gerne auch von Tom Glencani natürlich ein Autogramm haben, aber der ist einfach um die Ecke und weg war er. Und ich stand halt in der Schlange und dann dachte ich, naja gut, blöd gelaufen.
Hinterher rennen.
Ja. Naja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja.
Hat dir auch gefallen.
Ja, very emotional. Ich mochte auch, wie sich das aufgebaut hat. Mhm. Wie auch durch verschiedene Charaktere, was, wie, wo rein so gedroppt wurde. Mhm. Und selbst auch so kleine Nebenrollen eine Auswirkung darauf hatten. Mhm. Und ja, einfach sehr emotional. Ich konnte mir bei einigen Sachen, konnte ich mir schon denken, was passieren wird. Hat mich aber nicht davon abgehalten, am Ende trotzdem Rotz und Wasser zu heulen.
Ja, und halt, was du sagst mit diesen Nebencharakteren, wie integral die halt dafür sind, um die Charaktere, die wir dann eben besser kennenlernen, noch dann auch zu verstehen und so Einblicke in deren Leben vor diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt ein Stück sind, halt zu bekommen, ohne dass da jetzt so Exposition-Dumps irgendwie stattfinden, sondern halt, ja, das dann irgendwie so im übertragenen Sinne einem
was erzählt wird. Gerade bei Theaterstücken viel schwieriger ist zu integrieren. Bei Filmen kannst du mal eine gute irgendwie, weiß ich nicht,
eine Montage machen.
Das ist, kann man zwar auch, also Rückblicke machen, aber erfordert viel mehr Arbeit, ist viel komplizierter, dass das dann auch so funktioniert. Und deswegen ist bei vielen Stücken ja dann schon so ein Ding, dass es dann halt Exposition-Dumps gibt, um irgendwie diese Informationen ja weiterzugeben, was halt im Filmischen viel, viel einfacher ist. Aber das hat hier richtig gut funktioniert. Und zwar nie zu viel auf einmal. Es war sehr gut portioniert.
Ja. Ja, und auch halt sehr schön inszeniert, also mit dem Bühnenbild und so. Das hat mir alles sehr gut gefallen.
Musik und auch Licht. Ja. Licht gut eingesetzt, an ein paar Stellen sehr gut eingesetzt. Ja. You know what I mean? Ich glaube, du weißt genau, welches ich nicht meine.
Ja, also sehr, sehr empfehlenswert. Das wird jetzt halt eben in Kinos aktuell gezeigt. Müsst ihr mal schauen, wo und wie bei euch das in der Nähe dann so läuft.
Ja, wir haben uns auch im Kino angeguckt, die Aufnahme des Musicals Merrily We Roll Along. Das war schwierig, jetzt auch für mich zu sagen.
But you did it.
I did it. Hier hat Maria Friedmann Regie geführt.
Ja, das Musical ist von Stephen Sondheim, der ja so einer der Musical-Schreiber unserer Zeit ist oder ja auch schon sehr lange sehr einflussreich.
Ja. Das Original soll ziemlich gefloppt sein.
Ja.
Ziemlich gefloppt sein.
Ist ja häufig irgendwie der Fall, dass so Theaterstücke oder Musicals dann irgendwie erstmal floppen und dann so mit der Zeit so ein
mehr an Relevanz und kultureller Bedeutung bekommen.
Die waren einfach vor ihrer Zeit.
Was halt sein kann. Es geht um Franklin Shepard, der von Jonathan Groff gespielt wird, und Charlie Kringas, der von Daniel Radcliffe gespielt wird, der ja immer mal wieder im Theater zu finden ist. Und es geht um Shepard, der ein sehr erfolgreicher Komponist ist, der hat viel Geld, Ruhm, all das. Und das Stück startet damit, dass er dafür auch gefeiert wird von ganz, ganz vielen Menschen. Dieses Stück wird rückwärts erzählt. Also die erste Szene ist quasi die letzte Szene, in a way.
Mhm.
So. Ja, und dann gibt es verschiedene Zeitpunkte in den Jahren. Und da wird auch dann ja viel Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Shepard und Kringis gelegt, weil die zusammen ein Duo waren. Er hat die Musik geschrieben, Kringis hat die Texte geschrieben und hatten beide eine Vorstellung davon, wie sie zusammenarbeiten werden in der Vergangenheit. Aber ganz, ganz viel von dieser Anfangssituation wird dann eben erst sehr spät klar, weil es ja eben rückwärts erzählt wird.
Ja.
Was ich eine ziemlich nice Prämisse eigentlich finde. Es ist
ja, spannend, interessante mal, Erzählstruktur. Ja, ja.
Das einfach mal so rückwärts zu erzählen, weil es gibt ja halt eben so Punkte und du fragst, aha. Und dann ist es aber bei dem dritten Zeitsprung erst, wo du dann das verstehst. Coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich so ein großer Fan davon war.
Mm. Also es gibt dann halt ja noch eine dritte im Bunde, die Mary, gespielt von Lindsay Mendes, die halt irgendwie wird dann auch schon relativ schnell klar, irgendwie ein Crush auf den Franklin hat und so. Und die sind halt irgendwie so ein Dreier-Freundschafts-Gespann. Und haben, also sie ist halt Autorin, also Buchautorin. Und ja, dementsprechend haben die dann nie so richtig zusammengearbeitet in dem Sinn, aber waren halt eben ja in einer ähnlichen kreativen
Bubble
so. Ich fand das schon ganz cool. Ich fand ein paar von den Liedern nice. Weiß aber irgendwie auch nicht so richtig mit diesen Charakterdynamiken. Also ich fand das schon gut, aber ist nicht mein Favorite.
Ja. Ich musste an Blue Moon denken.
Ja.
Aufgrund des Duos.
Ja, ja, ja.
Das war das Erste, was mir so in den Kopf kam. Ich persönlich sehe halt in dieser Erzählstruktur, aber auch von der Geschichte her, eigentlich mehr Potenzial, als es mir dann gegeben hat. So, ja, ein paar Lieder okay, aber die haben mich jetzt auch nicht irgendwie gecatcht, so. Ja, ich finde, da hat was gefehlt. Also das Dreiergespann hat dann vielleicht für mich Sinn ergeben, aber die Beziehung zwischen den zwei Männern, da hat noch so viel für mich gefehlt. Und das lag nicht daran, dass es nicht möglich ist, das anhand dieser Zeitsprünge zu erzählen. Das war mir dann zu oberflächlich.
Ja, ich würde gerade sagen, da hat so die Tiefe irgendwie gefehlt, um zu checken, warum. Also die leben sich dann halt immer mehr auseinander und man arbeitet sich dann so zurück durch deren Freundschaft und ist so, wie war denn mal deren Beziehung? Die muss ja mal richtig gut gewesen sein, wenn das jetzt so ein emotionaler Einschnitt ist in deren Beziehung, der ja so tragisch und drastisch irgendwie ist. Aber mir war es dann nicht genug Good Times von deren Beziehung, um überhaupt zu sehen, wie deren Freundschaft halt funktioniert hat, als sie funktioniert hat.
Warum es überhaupt dann am Ende tragisch, traurig ist, dass sie eben diese Beziehung nicht mehr führen, weil es wirkte jetzt nicht unbedingt wie ein Verlust, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Eher ein Geschäftsding, so ein Geschäftsding. Kreatives Geschäft, was da irgendwie dann zerbrochen wäre für Kringis, aber so ein bisschen ideologisch, so was jetzt eigentlich deren Ziel war, was mit Theaterstücken, mit Musicals überhaupt irgendwie transportieren zu wollen, was zu kommentieren. Das ist ja auch so ein Thema gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich weiß genau, was sie mir in diesem Stück damit sagen wollten. Ich weiß genau, was die auch mit diesem Stück dann auf Metaebene bla 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 irgendwie kommentieren wollten. Aber
das war dann sehr nicht, on the nose. Ja.
On the nose und dadurch aber auch einfach nicht stark genug. So.
Ja. Aber ich mag Jonathan Groff sehr gerne.
Checke.
Es hat sehr Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Also ich fand auch Daniel Radcliffe und hier die Lindsay solide gespielt so, aber ich weiß nicht, Jonathan Groff hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja. Vor allem, ich habe ihn halt das erste Mal richtig wahrgenommen in Mindhunter, was halt da liegen halt Welten zwischen. So, du kannst mir eigentlich nicht erzählen, ja, dass das der gleiche Schauspieler ist irgendwie. Ja, und das war für mich halt so ein Pluspunkt, einfach weil ich ihn so gern mag. Cutie Patootie.
Kindheitsding. Ja. Daniel Radcliffe. Mhm. Du hast ja nie Harry Potter geguckt.
Den ersten habe ich geguckt.
Aus heutiger Sicht, Chapeau.
Ja.
Aber trotzdem.
Ich wusste schon damals, problematisch.
Ja, ist dir aber trotzdem viel, viel entgangen. Weil als Kind war schon geil.
Ich fand das immer zu gruselig.
Ich auch. Und dann habe ich es irgendwann mal geguckt.
Naja. Ja, dementsprechend All My Sons, aber größere Empfehlung als Merrily
Deutlich.
We Roll Along. Außer ihr seid jetzt richtige so Musical-Fans, aber dann müssen wir euch das auch nicht mehr sagen, weil dann kennt ihr das Stück eh.
Ja.
Ja.
Ja. Deine Maus der Woche.
Maus der Woche, ja.
Da war ja was.
Da habe ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht.
Ich wüsste da jemanden, den du nennen könntest.
Ich wüsste da auch jemanden, den ich nennen könnte. Deswegen mache ich es jetzt einfach auch, Tom Glencarney.
Ach, jetzt bin ich aber überrascht,
du. Ja, da vielleicht jetzt mal so ein obscure Shoutout an seine Band, die nicht mehr eigentlich existiert. Die heißen Sleepwalking Animals. Warte. Ja. Und deren most popular Lied auch, Angus Fool, fantastisch. Allgemein finde ich, das ist so Folk-y-Musik. Finde ich super. Die releasen halt nichts mehr, die haben sich aufgelöst, aber die Musik gibt es bei Spotify noch. Would recommend.
Nice.
Was ist deine Maus der Woche?
Jamie Bell. Jamie Bell.
Ja.
Ja. Einfach für sein Chamäleon-Dasein.
Mhm. Fair.
So einmal Kompetenzmaus.
Kompetenzmaus.
Ja.
Gut. Dann verlassen wir es dabei.
Bis nächstes Mal.
Bis nächste Woche.